Genau, dann kommt zuerst Meldung.
Also ich habe hier gerade heute erschienen oder gestern im ND den Artikel mal angeguckt.
Ja.
Da geht es ja auch um das Problem.
Das war heute.
Ja, ja, heute. Das Kräfteverhältnis ist, und das spiegelt das ja wieder, was jetzt hier gesagt wurde. Und dann habe ich mal eine Frage, ganz praktischer Natur. Wir hatten gestern, also jetzt am Wochenende, unsere gesamte Mitgliederversammlung der Linken. Die ganzen Probleme, die wir also zurzeit haben, die vielen Dinge auch selbst gemacht sind. Und dort habe ich einen Antrag eingebracht für diese Gesamtmitgliederversammlung, die ja praktisch das entscheidende Signal gibt für unsere Politik. Ist ja wie ein Parteitag von der Funktion. Weil die entscheidende Kraft für Deutschland, die Friedensbewegung, ja zurzeit also diesen Anforderungen, die da etwas entgegensetzen kann, überhaupt nicht entspricht. Überhaupt nicht. Das macht mir große Sorgen. Und welche Anforderungen ergeben sich denn daraus für eine Neubewertung der Friedensbewegung, also der Kräfte, die sich jetzt auf diese neuen veränderten Verhältnisse einstellen müssen? Ich denke also zum Beispiel, dass wichtige Repräsentanten der Friedensbewegung mehrfach gefordert haben, die Friedensbewegung muss sich verändern. Also die muss dementsprechend ihre Koordinaten neu überprüfen. Also auch wir, und ich habe das runtergebrochen auf den Kreisverband, also auf Potsdam, darum ging es ja, weil ich meine, dass auch im Außenpolitischen wir das genau überlegen müssen, wie wir uns aufstellen, weil es besteht doch die Gefahr, dass diese linke Kraft, die wir so dringend brauchen, kaputt geht, dass sie sich selbst eliminiert. Das ist meine Frage, ob es da Möglichkeiten gibt, da Schlussfolgerungen für uns zu ziehen.
Also ich müsste vielleicht noch mal kurz, deshalb hatte ich gerade erzählt, dass Leute zugeschaltet sind, die verstehen die Fragen aus dem Publikum nicht so gut. Deshalb müsste ich jetzt noch mal ganz kurz vermitteln für die zugeschaltet sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es jetzt bei der Frage darum, wie eine Friedensbewegung jetzt sozusagen auf die neue Situation reagiert, wie sich eine Friedensbewegung jetzt eigentlich aufstellen sollte, um entsprechend irgendwie auf diesen Krieg entsprechend zu reagieren und wahrscheinlich möglichst so, dass man viele Menschen mitnimmt, weil das ist ja im Moment irgendwie das Spaltungspotenzial auch in der Linken. Genau.
Ich antworte erstmal indirekt. Also in der schon erwähnten Broschüre, die wir bei Welttrends gemacht haben, über diesen außenpolitischen Dialog, der in diesem Jahr im April stattgefunden hatte, da hatten wir zusätzlich einen Beitrag aufgenommen, der uns sozusagen zugelaufen war, von Walter Pomar. Walter Pomar ist einer der wichtigsten außenpolitischen Berater von Lula innerhalb der PT, also als sie noch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung auslandsmäßig unterwegs war, hatte ich das Glück, den auch mal kennenzulernen. Also ich kenne den persönlich. Und der hat dort uns einen Artikel anbieten lassen, den wir dann in die Broschüre mit aufgenommen haben. Und der sagt, ich verkürze das jetzt mal stark. Erstens, der Putin ist ein Antikommunist und Reaktionär, aber unter unserer lateinamerikanischen Perspektive ist die Auseinandersetzung, die Russland mit den USA führt, eine Erleichterung für unsere internationale Position in Lateinamerika. Zweitens, die Linken in der Welt im Allgemeinen und in Europa im Besonderen zerfallen in dieselben Bestandteile wie 1914. Die einen stehen auf dem Standpunkt des Friedens und werden als Defätisten beschimpft, das ist die Minderheit. Die Mehrheit ist für das Prinzip der Vaterlandsverteidigung Und die teilten sich damals in zwei Hälften, nämlich die einen, die für den Sieg der Mittelmächte und die anderen, die für den Sieg der Entente waren. Und so teilen sich die Vaterlandsverteidiger, die jetzt nicht mehr das eigene Vaterland verteidigen wollen, sondern in die Unterstützung der Ukraine einerseits und Russlands andererseits. Und der dritte Punkt bei Pomar ist dann unter dem Strich, von den europäischen Linken erwarten wir nichts. So, das ist jetzt sozusagen, wenn man sich vorstellt, dass der Lula jetzt in wenigen Wochen wieder Brasilien regieren wird und dann ist völlig klar, dass Brasilien im Rahmen der BRICS auch wieder Weltpolitik machen wird, wie auch früher unter Lula und als dieser Bolsonaro noch nicht in dem Präsidentenpalast saß, ist das natürlich jetzt eine handfeste Ansage. Insofern ist uns also in Deutschland unter einer linken und friedenspolitischen Perspektive mit dem Prinzip der Vaterlandsverteidigung in Anführungsstrichen überhaupt nichts geholfen. Und jetzt muss man hinzufügen, es gab ja schon vor ein Jahr Zeit diese Montagsdemonstrationen und Mahnwachen und so weiter und so fort. Da war dann das Problem, dass verschiedene rechte Gruppierungen und so weiter und so fort dann erklärt haben, dass sie sich daran beteiligen. Dann wurden diese Mahnwachen und diese Montagsdemonstrationen in dem gesamten Feld der deutschen staatstragenden Medien als Querfront von rechts und links denunziert und dann hörte das auf. Dagmar Enkelmann, die ja auch mal in der Partei sehr zentral unterwegs war, hat jetzt zum Abschied als Vorsitzende der Gesamt-Rosa-Luxemburg-Stiftung im ND neulich ein Interview gegeben und sie hat an der Stelle gesagt, wir haben an dieser Stelle uns zu sehr damit beschäftigt, dass die Falschen zu den Demonstrationen kommen könnten, als uns mit den Fragen, um die es da eigentlich geht, zu beschäftigen. So, also wenn wir so wollen, die staatstragenden Kräfte haben es geschafft, in den vergangenen Jahren dafür zu sorgen, dass die Friedensbewegung an dieser Frage Rechte und Nichtrechte und wir sind jetzt gegen die Rechten und so weiter und so fort, dass die Friedensbewegung an dieser Stelle zerlegt und handlungsunfähig gemacht worden ist. Und dazu kommt, dass natürlich auch die Auseinandersetzung zwischen der Friedensbewegung und verschiedenen bürgerlichen, sage ich jetzt mal, regierungsnahen Kräften, dass sich das natürlich zugespitzt hat. Also schon, ich erinnere nur daran, als die Ostermärsche waren, kurz vor dem 1. Mai, hatte dann Alexander Graf Lambsdorff irgendwo erklärt, dass alle, die zu den Ostermärschen gehen, die Putin-Knechte in Deutschland sind. Und Willi van Ooyen hat dann in einem Interview darauf geantwortet, naja, der gehört zu einer Familie, die heute noch die Revanche für Stalingrad haben wollen. Ob das in Bezug auf die Familie Lambsdorff nun zutreffend ist oder nicht, ist egal. Trotzdem geistert natürlich bei diesen ganzen Redereien, also die Russen dürfen den Krieg nicht gewinnen und so weiter und so fort, natürlich immer noch in Deutschland sozusagen die Rache für Stalingrad in Anführungsstrichen, steht da natürlich irgendwo immer im Hintergrund des Denkens. Also auch wenn man das natürlich nicht zugeben will, weil ja Demokratien was anderes sind als kaiserliche Regime, aber Geopolitik geht nicht nach dem politischen System im Innern der Länder, sondern da geht es darum, in welchem Verhältnis die Staaten zueinander stehen. Also insofern haben wir es jetzt damit zu tun, dass die Friedensbewegung nicht so richtig vorkommt. Die Linke hat sich exakt entlang der Linien zerlegt, in der die Sozialdemokratie 1914 schon gescheitert ist. Und solange sich niemand dazu aufrafft, da jetzt irgendwas Neues tatsächlich zustande zu bringen, wird sich daran auch nichts ändern.
Ja, nehmen wir die nächste Frage, ne?
Ja, klar.
Ja.
Würdest du meine laienhafte Wohnzimmerbeobachter-Einschätzung teilen oder gegebenenfalls korrigieren? Bezüglich der amerikanischen Geostrategie hatte man ja, wenn man die ganzen Ereignisse in der Ukraine beobachtet, dann doch in der Rückschau das Gefühl, dass seit 2009, seit dem Fall Syrien, spätestens aber seit dem Fall Krim, in den USA ein Plan gereift ist, diesen Faktor endgültig auszuschalten. Und man hat ja parallel auch die Provokation in China, Taiwan gesehen, dass offenbar das der eigentliche Hauptgrund ist, so war es zu vermuten, weil das ja wirtschaftlich bei der Verdrängung der USA mit ihrem dollarbasierten Weltkapitalismus China das eigentliche Problem für die ist und Russland der militärische Störfaktor, der da eventuell im Weg steht. Und das macht Angst, wenn man das sieht, dass das möglicherweise eine durchaus unter amerikanischen Politikern oder Thinktanks seit Jahren verfolgte Strategie ist, da jetzt den großen Showdown zu machen. Ist das jetzt wirklich nur so eine Angst, die mich jetzt überfällt, oder wie wird das in den USA diskutiert?
Also kurz zusammenfassend für die zugeschaltet sind, wenn ich es, genau, Entschuldigung, es muss immer so ein bisschen, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Frage, ob quasi die Russlandpolitik der USA quasi eher der Umweg ist um China, also dass es eigentlich um China geht in der Weise und dass man sozusagen erst den Umweg nimmt, Russland auszuschalten oder Russland zu schwächen, um dann an China eigentlich als größtes Problem der USA ranzukommen. So, richtig, ja?
Das hat jetzt verschiedene, also ich würde jetzt das jetzt nicht so abwertend hier als Wohnzimmerbeobachtung, das ist schon ziemlich genau betrachtet. Also das Eigentliche, oder es gibt, ich fange mal so an, es gibt ein Problem, das habe ich und das haben andere auch schon so annonciert, als Fukuyama-Syndrom bezeichnet. Also Fukuyama-Syndrom bezieht sich auf diesen japanisch-amerikanischen oder amerikanischen Politologen japanischer Herkunft, Fukuyama, der Anfang der 90er Jahre geschrieben hat unter Bezugnahme auf Hegel, dass also nach dem Ende des Realsozialismus und dem Sieg des westlichen Kapitalismus und der parlamentarischen Demokratie und der Menschenrechte die Geschichte nun sozusagen zu ihrem eigentlichen Ende kommt. Jetzt kann nichts Alternatives mehr kommen. So, daraus hat der Westen dann abgeleitet, also Russland hat jetzt nicht nur also als Trägerland des sowjetischen Sozialismus systemisch verloren, sondern auch Russland als Staat und Gesellschaft. Das ist die Grundidee von diesem Fukuyama-Syndrom und deswegen sollen die mal klein beigeben, was denn der nette Obama auf den sinnigen Satz brachte, Russland ist eine Regionalmacht. Das war sozusagen der konzentrierte Ausdruck dieser Lageeinschätzung. Also die Russen sollen mal klein beigeben und der einzige Platz, den sie in der Geschichte noch haben können, ist der Juniorpartner im Westen, des Westens zu sein. Der zweite Punkt ist der, die eigentliche, und da gibt es eine Reihe von interessanten Autoren, die sich dazu ausführlich geäußert haben, ich nenne nur einen Namen, der heißt Parakana, also ist ein indischer Name, der ist in den USA aufgewachsen, hat dort studiert, hat dann aber New York verlassen und lebt jetzt in Singapur, weil er das für die Hauptstadt der Zukunft hält. Und der Parakana hat geschrieben, also vor 15 Jahren ein Buch, die dritte Welt, wo er sagt, es gibt drei imperiale Zentren in der Welt, USA, Europäische Union und China. Und die Auseinandersetzung zwischen den dreien entscheidet sich danach, wer aus der sogenannten dritten Welt sozusagen die meisten um sich scharen kann. Er hat dann etliche Jahre später, 2019, ein Buch geschrieben über unsere asiatische Zukunft, wo er sagt, dass also im Grunde die Rückverlagerung des weltwirtschaftlichen Zentrums nach Asien längst stattgefunden hat, dass das eine völlige Fehlperzeption des Westens ist, das alles auf China zu fokussieren, sondern man muss natürlich China und Indien und die ASEAN-Staaten und Südkorea und Japan und im Grunde auch den arabischen Nahen Osten und die Golfstaaten als Wirtschaftskomplex zusammen betrachten, und dann ist das Zentrum der Weltwirtschaft schon längst nicht mehr im nordatlantischen Raum, sage ich jetzt wieder, des Weißen Mannes, sondern ist schon in Asien. Und das ist keine chinesische Welt, sondern eine asiatische Welt, die keine festen Bündnis- und Vertragssysteme untereinander haben, aber durch wirtschaftliche Verpflichtungen, Diplomatie und kluge Politik im Grunde alle gut miteinander zusammenarbeiten können. Und der fügt dann noch ironisch dazu, die Amerikaner und die Europäer haben also die Niederlagen in Afghanistan und Irak-Krieg erlebt. Die haben Inflation und Verarmung weiter Teile der Bevölkerung, Populismus im politischen Raum erlebt, während für die Völker dieser vielen asiatischen Staaten die vergangenen 20 Jahre eine einzige Zeit des Aufstiegs, des wachsenden Wohlstands und der politischen Stabilität sind. So, das ist der eigentliche welthistorische, sage ich jetzt mal, Prozess, den man mit der Weltsystembetrachtung auch gut erklären kann. So, und da ist China nur ein Teil davon. So, das heißt, die Amerikaner versuchen jetzt, die wachsende Schwäche ihre eigene und die des Westens im wirtschaftlichen, wie tendenziell auch im finanzpolitischen und militärischen Bereich, aufzulösen in eine militärische Konfrontation gegen China. So, und hier hat meines Erachtens schon das G20-Treffen, das Indonesien ausgerichtet hat, gezeigt, dass das nicht funktioniert. Also wenn dieses G20-Treffen auf Bali irgendwas gezeigt hat, war das doch das Selbstbewusstsein der Indonesier und der anderen Asiaten, wie sie damit umgehen. So, und jetzt muss man sich angucken, G20-Format, das bleibt bei den BRICS. Also nächstes Jahr ist Gastgeber Indien, in 2 Jahren Brasilien und in 3 Jahren Südafrika. Also die BRICS-Staaten koordinieren jetzt gesamte G20-Format untereinander. So, dann hat der Westen versucht, das Ganze auf eine Art neue Konstellation des Kalten Krieges zu reduzieren. Also wir haben jetzt zu tun mit einer Auseinandersetzung zwischen der Demokratie und des Autoritarismus, wo sie dann Russland und China sozusagen in die autoritäre Ecke stecken. Das ist wieder nur die Fokussierung auf die beiden und völlig außer dem Blick gelassen, dass die weltwirtschaftliche Veränderung eigentlich ganz Asien erfasst hat. Und das geht also von quasi demokratischen Verhältnissen in Südkorea und Japan bis zu dem Emir von Kuwait oder Katar. So, da haben wir die gesamte Breite der politischen Systeme, die es auf diesem Planeten heutzutage gibt. Also die Fokussierung auf eine Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus ist sozusagen eine ideologische Chimäre, die man sich ausgedacht hat, um jetzt hier irgendwie Stimmung gegen Russland und China zu machen. Dazu kommt jetzt, dass man bei dieser Betrachtung immer Indien unter Demokratien einreiht. So, und die indischen die indischen Politikwissenschaftler, wenn man ein bisschen guckt, was die in der letzten Zeit so geschrieben haben, so teilen die mit, das sei sozusagen ein Wunschdenken des Westens. Weil wenn es um die postwestliche Weltordnung geht, also die Weltordnung nach dem Ende der Vorherrschaft des Westens, dann ist Indien selbstverständlich auf der Seite der postwestlichen Ordnung und nicht der Erhaltung der westlichen Ordnung. Denn wenn man das, jetzt kann man das nochmal zuspitzen, machtpolitisch, und es vergleicht mit der europäischen Situation vor 1914, ja, dann haben wir damals sozusagen eine Pentarchie mit Deutschland, Russland, Großbritannien, Frankreich, Österreich, Ungarn. Russland war noch draußen, Japan war am anderen Ende der Welt und die hörten da nicht unmittelbar dazu. So, und die Entscheidung in der Pentarchie im Kräfteverhältnis fällt, wenn der Fünfte sich einer von den Zweiergruppen zuordnet. Das war dann, nachdem dann die Entente zwischen Russland, Frankreich und Großbritannien hergestellt war, dann saß Deutschland mit Österreich-Ungarn an dem kürzeren Hebel. So, wenn wir jetzt das mal so vereinfacht weiter betrachten, dann haben wir jetzt eine Pentarchie zwischen USA, EU, Russland, China und Indien. Der Fünfte entscheidet, wenn Indien also mit China und Russland in einem bestimmten Verbund agiert, sitzen die USA und die Europäische Union tendenziell am kürzeren Hebel. Nach verschiedenen Daten, Industrie und Wirtschaftsvolumen und Finanz, liegt die nordatlantische Welt noch davor, aber die Tendenz geht in eine andere Richtung. So, und insofern, jetzt komme ich nochmal nach diesem langen dieser langen Schleife auf die Ausgangsfrage zurück. Die USA meinen eigentlich immer die Auseinandersetzung mit China, die für die USA deswegen so gefährlich ist, weil es hier tatsächlich um eine Wirtschaftskraft geht, die der USA sozusagen gleichrangig ist oder wo man hochrechnen kann, wann denn sozusagen auch nach den Bruttoinlandsproduktzahlen und so weiter und so fort die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen. So, Russland ist eigentlich nur stark im militärischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich eher nur Rohstoff- und Energielieferant. Die Modernisierungsversuche, die Präsident Medvedev vor 10 Jahren versucht hat in Gang zu setzen, haben im Grunde nichts wirklich bewirkt. Und insofern hat eine ernsthafte Modernisierung der russischen Wirtschaft jetzt in einem technologisch innovativen Sinne nicht stattgefunden, in Klammern abgesehen von dem abgegrenzten militärisch-industriellen Komplex, Klammer zu. So, es gibt aber offensichtlich nach wie vor keine Übertragung gewissermaßen der technologischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die man im militärtechnischen Bereich hat, auf die russische Zivilindustrie. Also insofern ist jetzt die Frage, wie das ausgeht. Bisher war so, dass China, also schon nach 2014 und als der Westen da schon mal alle seine Sanktionsmechanismen in Gang gesetzt hatte, dass China immer dafür gesorgt hat, übrigens auch Indien und andere BRICS-Staaten, dafür zu sorgen, dass Russland nicht zahlungsunfähig wird, dass das russische Finanzsystem nicht zusammenbricht und so weiter und so fort. Wenn wir uns jetzt angucken, wie das seit Beginn dieses Ukraine-Krieges war, ne, so hat ja der Westen sich eingebildet, wenn sie jetzt irgendwie die russischen Öltanker nicht mehr technisch zertifizieren, dann werden die auch nicht mehr versicherungstechnisch abgesichert und dann funktioniert der ganze Ölexport nicht mehr. Da wurde aber übersehen, dass mit die größten Schiffsversicherer und technischen Zertifizierer für solche Schiffe in Indien sind längst. Und die indischen Firmen haben dann sowohl das eine als auch das andere getan, sodass also die russischen Öltanker weiter mit indischen Zertifikaten und Versicherungen über die Weltmeere fahren und aus russischer Sicht ist alles wie zuvor. Gleichzeitig sind die Ölpreise dabei gestiegen. Die Inder kaufen einen beträchtlichen Teil des russischen Öls, da auf den Sanktionslisten auch immer die chemische Zusammensetzung der verschiedenen Ölsorten steht, haben die Inder dann das russische Öl mit solchem aus dem Nahen Osten und anderen Ländern zusammengemischt und das, was sie dann sozusagen als Dieselkraftstoff und Benzin und so weiter auf den Weltmärkten verkaufen, ist dann so gemischt, dass es unterhalb der Sanktionsschwelle des Westens ist, sodass die indischen Großkapitalisten damit gute Geschäfte machen. So, also insofern ist jetzt der Punkt, jetzt ist nur die Frage, wie geht man damit um? Mein Eindruck von dem G20-Gipfel, ich sage das jetzt mal sehr verkürzt, ist, dass die Chinesen und die Inder und andere Russland stillschweigend unterstützt haben. Dabei sind sie aber davon ausgegangen, dass die Russen einen kurzen, siegreichen Blitzkrieg führen und die Sache dann erledigt ist. Also mit einem monatelangen Ermattungskrieg war nicht zu rechnen und insofern ist dann die Erklärung des G20-Gipfels zustande gekommen, wo also auch China und Indien sozusagen dem Wortlaut am Ende, also der Verurteilung des russischen Krieges, zugestimmt haben. Das wurde im Teil der deutschen Medien dann als großer Sieg der westlichen Diplomatie gefeiert, was völliger Quatsch ist, weil schon in dem Dokument von Ban Dung von 1955, was einerseits gewissermaßen die Gründungsurkunde für die Bewegung der nicht paktgebundenen Länder war, andererseits war das sozusagen die Verständigung zwischen China und Indien über gemeinsame Prinzipien des internationalen Agierens, die waren ja historisch nicht immer Freunde miteinander, schon wegen der Grenze im Himalaya. So bei den Prinzipien von Ban Dung ist die Achtung der territorialen Integrität Punkt 2. Also Punkt 1 ist Anerkennung der UNO-Charta und das Friedensprinzip und Punkt 2 ist die Anerkennung der Grenzen. Also das Ansinnen der Russen, einen Krieg zu führen, um Territorien eines anderen Landes zu erobern, widerspricht dem Grundverständnis sowohl der Chinesen als auch der Inder davon, wie die internationale Politik gestaltet sein sollte. Also sie hätten, das ist jetzt meine ungeschützte Interpretation, sie hätten es geschluckt, wenn die Russen das in wenigen Wochen über die Bühne gebracht hätten und na gut, dann ist das jetzt so und dann sollen die mal, die Ukrainer mit den Russen, die neuen Grenzen vereinbaren. Da sich das jetzt so hinzieht, wird deutlicher, dass also eine direkte Unterstützung Russlands politisch, diplomatisch nicht stattfinden wird. Wobei gleichzeitig natürlich die stillschweigende Unterstützung, also Russland nicht pleite gehen zu lassen und dafür zu sorgen, dass die kriegsführungsfähig bleiben, so wie die Amerikaner dafür sorgen, dass die Ukraine kriegsführungsfähig bleibt, davon ist weiter auszugehen. Aber eine direkte Unterstützung, je länger der Krieg dauert, desto geringer ist die Bereitschaft, sozusagen in der postwestlichen Pentarchie und den anderen asiatischen Staaten diese amerikanische Politik, diese russische Politik zu unterstützen, weil man dort natürlich sich an die Prinzipien der UNO-Charta und Ban Dung und so weiter und so fort, dass man sich da verpflichtet fühlt.
Eine Frage können wir noch? Ja.
Zurück zur USA vielleicht. Und zwar folgendes, ich habe letztens ein paar Artikel gelesen, und du hattest ja gesagt, Außenpolitik ist ein relativer Konsens, in Detailfragen Nuancen, aber die Grundlinie ist einigermaßen zwischen Republikanern und Demokraten frei. Innenpolitisch sieht es sehr viel anders aus. Die Frage ist, was erwartet uns jetzt innenpolitisch an den USA? Also mein Gefühl wäre, dass letztlich hier kommt, man macht außenpolitisch weiter, aber innenpolitisch werden die Reformen letztlich aufgegeben. Also bis zur nächsten Wahl letztlich dann innenpolitischer, auch innenwirtschaftlicher Stillstand, meinetwegen Krankenversicherung zum Beispiel und ähnliches. Und außenpolitisch sozusagen wird dann beiden versuchen, ein gewisses Erbe zu errichten. Ja, in Form von Waffenlieferungen etc.
Ist so.
Ist so, okay, cool.
Naja, also nach der amerikanischen Verfassung ist das Haushaltsrecht beim Parlament, in Sonderheit beim Repräsentantenhaus. Also die Administration kann nur Haushaltsansätze präsentieren und die müssen dann dort eine Mehrheit finden. Also insofern steht jetzt alles, was Biden politisch machen will, innen- und außenpolitisch, unter dem Haushaltsvorbehalt. So, da es ansonsten in der amerikanischen Verfassung keine Verschränkung zwischen den Gewalten gibt, außer über die Haushaltsfrage, ist das natürlich dann die entscheidende Frage. Insofern sitzen die Republikaner jetzt an einem relativ langen Hebel, wobei bestimmte sozialpolitische Fragen, also ich hatte ja über das Thema der Schwangerschaftsunterbrechung oder ihres Verbots schon einiges gesagt. Bei bestimmten Fragen gibt es natürlich Interessen, die die jüngere Bevölkerung, die normalerweise republikanisch wählt, auch betroffen ist. Also wie gesagt, für die Amerikaner ist natürlich die Inflationsfrage zentral. So, dem sind die Demokraten jetzt gefolgt. So, insofern müssen wir mal gucken, wie sich das so gestaltet. Das Problem besteht doch darin, dass tatsächlich diese Brezhnevschina, also tatsächlich die Frage steht, ob denn in 2 Jahren, 24, die beiden Greise, der eine dann 82 und der andere 76, ob die sich dann nochmal gegenüberstehen. Also die Demokraten haben ja eigentlich auch keinen. Nicht? Also Frau Harris, die Vizepräsidentin, ist ja, was die Zustimmungswerte bei den Umfragen anbetrifft, schon kurz nach Amtsübernahme auf dem Sinkflug gewesen. Niemand traut ihr zu, dass sie eine eigenständige Kandidatin sein könnte. Also entweder der Biden tritt nochmal an, sofern er das noch erlebt. Man kann sich ja mal über angucken, also als der Clinton Präsident wurde, war der sozusagen noch einigermaßen blond und hinterher war er weißhaarig. Obama war schwarzhaarig und war nach 4 Jahren schon weißhaarig. Der amerikanische Präsident ist ja nicht nur so ein Gruß-August wie der deutsche Bundespräsident, sondern der ist ja gleichzeitig der Regierungschef und der Chef aller Geheimdienste und der oberste Kommandeur der Streitkräfte und so weiter und so fort. Der muss eigentlich 24 Stunden am Tag vernehmungsfähig und wegfähig sein. So, ich weiß nicht, wie man das mit 80 auf Dauer hinkriegt. So, ironische Betrachtungen von einigen Journalisten hier im Lande, die waren natürlich von vornherein falsch, die dann immer darauf verwiesen haben, dass der dann beim Reden manchmal komische Sätze macht. Und bis seine Familie das dann entsprechend erklärt hat, dass der ursprünglich Stotterer war und dann in entsprechender logopädischer Behandlung. Sein Arzt hat ihm gesagt, wenn er dann beim Reden ist und er findet, kriegt das richtige Wort oder den richtigen Satz nicht raus, dann soll er schnell was anderes erzählen. Das macht er aber schon seit 25 Jahren so. Insofern sind die Brüche, die dann zuweilen in seinem Redefluss sind, wenn er nicht vorliest, also jetzt nicht ein Ausdruck fortschreitender Demenz, sondern ein Ausdruck seines Trainings als ehemaliger Stotterer. Also insofern darf man das nicht überbewerten. Das heißt aber nicht, dass natürlich diese Präsenz, die man eigentlich braucht, um das Land tatsächlich zu regieren und dann diese ganzen Weltangelegenheiten irgendwie im Sinn zu behalten. Ich meine, er hat natürlich den Vorteil gegenüber verschiedenen anderen Figuren, in Sonderheit Trump, dass der sich natürlich schon seit vielen Jahren vor allem auch mit Außenpolitik beschäftigt hat. Also bevor der Vizepräsident von Obama war, war der im Senat immer einer von den Leuten, die sich mit Außenpolitik beschäftigt haben. Und als der zum ersten Mal Senator wurde, war er 29. Das ist ganz viele Jahre her. So, also insofern ist er da schon Vollprofi und steckt viele andere in die Tasche. Aber die Frage ist tatsächlich meines Erachtens, wie das dann weitergeht. Ja, also irgendwann wird es natürlich auch eine andere Variante geben. Irgendwie gibt es ja jetzt irgendwie einen Enkel oder einen Großneffen von einem von den Kennedys oder irgend sowas. Also da wird ja auch immer mal einer aufgebaut und vorgeschoben, der darf dann nur nicht ins Wasser fallen oder so.
Da eine ganz kleine Zusatzfrage stellen, die ich mir schon vorher so bewegt hat. Er war ja nur Vizepräsident und eben, sage ich so, kann man sagen, dass er in der Regierungszeit von Obama, naja, wie gesagt, eine graue Eminenz und irgendwie die Sache so gebogen hat, dass eben eigentlich Obama gar nicht mehr so ankam. Abgesehen, dass ich Obama so ein bisschen schaumschlägerisch ging, das ja immer dazu und war ja viele Projekte, aber dass er da schon sozusagen seinen Kurs und seinen Einfluss größer war. Also die graue Eminenz im alten, also in der Obama-Zeit und wie gesagt, und die anderen Sachen. Könntest du dazu was sagen? Oder wie haben Sie Ihre Meinung? Kann man, oder ist das nur...
Also kurz vielleicht als Übersetzung für die, die zuhören, weil ich hier das Mikro habe. Es wurde gefragt, wie einflussreich Biden als Vizepräsident in der Obama-Zeit bereits gewesen ist und inwiefern er da Einfluss genommen hat.
Kann man so nicht sagen, glaube ich nicht. Also der Obama hat schon ziemlich direkt regiert. Außerdem hatte der keine Ahnung von Außenpolitik. Also als der noch studiert hat, hat er, wie man dann aus der Biografie kurzzeitig erfahren konnte, Seminare auch bei Brzezinski belegt. Und als der Obama seine erste Unterstützerliste publiziert hatte, irgendwo im Netz, muss man sich nochmal erinnern, das war ja die Zeit, wo es noch um die Kandidatur der Demokratischen Partei ging und wo Hillary Clinton ja gegen Obama irgendwie antrat und hoffte, dass sie die erste Präsidentin wird und so weiter und so fort. Und da stand auf der Liste der Brzezinski sogar kurzzeitig als außenpolitischer Berater von Obama. Das haben die dann schnell wieder vom Netz genommen, weil das, also dieses Bild des jungen, aufstrebenden Senators, der Präsident werden will, nicht so richtig passte, nur ausgerechnet ein der übel beleumdetsten kalten Krieger da in der Entourage zu haben. Aber der ist natürlich auch schon mit bestimmten außenpolitischen Vorstellungen in dieses Amt gekommen. Und der Vizepräsident spielt hier eigentlich keine Rolle im politischen System. Also da gibt es ja immer diesen berühmten Satz, er ist ein Herzschlag entfernt von der Präsidentschaft. Also wenn der Präsident stirbt, dann wird der Vizepräsident automatisch sozusagen der Nachfolger, wie das ja mit der Ermordung von Kennedy und Lyndon Johnson auch gewesen ist. Aber solange der Präsident zugange ist, spielt der Vizepräsident eigentlich nur eine virtuelle Rolle, also keine wirkliche politische Rolle. Es sei denn, es gibt eine bestimmte Verabredung, dass also der andere irgendwas macht. Also der Clinton hatte Al Gore ja schon mit verschiedenen Aufgaben beauftragt, auch diese ganzen Umweltgeschichten innerhalb der Demokratischen Partei begannen ja damals in dieser Zeit und waren mit dem Namen von Al Gore verbunden. Als George W. Bush an die Macht kam, war Dick Cheney der Vizepräsident, der eine relativ große Rolle spielte, was aber wahrscheinlich auch was mit dem Intelligenzquotienten von George W. zusammenhing. Und der Vater war ja weit weg und stand nicht ständig zur Verfügung. Also insofern war denn Cheney einer, der immer im Weißen Haus in der Nähe war und den man im Zweifelsfalle fragen konnte. Insofern ist ja dann auch von allen Insidern berichtet worden, dass der Cheney auch eine üble Rolle spielte bei der Durchsetzung der Kriegspolitik und dem Überfall auf den Irak und so weiter und so fort. Und dann auch das alles so zu ordnen, dass die amerikanische Ölindustrie dabei möglichst gut wegkommt und so weiter und so fort. Das ist aber nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme. Also Franklin D. Roosevelt, der ja diesen ursprünglich auch als relativ unbeholfen geltenden Truman für seine letzte Wahl 1944 zum Vizepräsidentschaftskandidaten gemacht hatte, das hatte, hing ja auch nur mit innenpolitischen Konstellationen zusammen, dass ein beträchtlicher Teil auch einer demokratischen Partei damals nicht wollte, dass der noch ein viertes Mal antritt. Er gesagt hat, das ist aber Krieg und da müssen wir. Und dann hatte er mit dem Truman sozusagen einen Teil von diesen Südstaaten Demokraten dann auf seiner Seite und damit sichergestellt, dass er innerhalb der Partei die entsprechende Mehrheit hat. So, der hat den aber an nichts rangelassen. Als der dann 45 von heute auf morgen Präsident wurde, mussten dem die Frau von Roosevelt und der Außenminister und so weiter und so fort erstmal erklären, was jetzt alles wichtig ist im Verhältnis zu Großbritannien und die Kriegsführung in Europa und Japan und so weiter und so fort.
Wir haben noch
eine Wortmeldung. Mhm. Und zwei Dinge. Du hast in erschütternder Weise dargelegt, ja, wie die Situation war bei den pazifistischen Friedenskräften vor 1914 und am Anfang. Frage, wie siehst du die Perspektive der Vaterlandsverteidigung, Verteidiger jetzt? Das war das Erste. Zweitens hört man einiges, dass das deutsche Kapital von dem übermächtigen amerikanischen Kapital stranguliert wird im Wirtschaftskampf. Ja, und es gibt manche Einschätzungen, dass sich hier die Bundesregierung, die Größe zu wenig hier äußern. Es gibt die Hinweise auf Tesla, ja, dass einige sich zurückziehen und so weiter. Das heißt, wie im Schatten der großen Auseinandersetzung sich die innere Rivalität erinnert, und zwar zu was? Ist das eine Übertreibung?
Also was das deutsche Kapital anbetrifft, da gibt es ja immer eine große Debatte. Also inwieweit das westliche Kapital oder überhaupt das internationale Kapital global völlig vernetzt ist und ob es überhaupt sinnvoll ist, jetzt sozusagen, jetzt mal etwas altmodisch gesprochen, staatsmonopolistische Komplexe zu identifizieren, die einzelnen Staaten zuzuordnen sind. Also das deutsche Kapital, die deutsche Regierung, das amerikanische Kapital, die amerikanische Regierung und so weiter und so fort. Ein Punkt, der hier immer eine Rolle spielt, und das hatte ich in verschiedenen Texten auch schon mal versucht auseinanderzulegen, zum ersten Mal hier vor 10 Jahren, als wir über das Hegemonie-Thema bei Welttrends diskutiert haben. Also ich bin bei der Position, dass es diese staatsmonopolistischen Komplexe nach wie vor gibt. Inzwischen ist aber so, dass ein beträchtlicher Teil des überschüssigen deutschen Kapitals in den USA investiert ist. Also schon vor 10 Jahren hatte das deutsche Kapital mehr in die amerikanische Industrie investiert als umgekehrt. Also unsere Vorstellung von früher, das amerikanische Kapital kauft hier alles auf, gilt nicht mehr, sondern es ist mehr deutsches Kapital in Amerika als umgekehrt. Deswegen haben ja die deutschen Firmen auch immer Angst davor, dass die Amerikaner irgendwelche Sanktionen verhängen, die das deutsche Kapital treffen. weil natürlich das Interesse, was die Deutschen am Handel mit dem Iran oder Russland hatten oder haben, immer viel kleiner ist als das Interesse, was sie haben, in Amerika den Fuß in der Tür zu haben. In Bezug auf die Verflechtung zwischen China und Deutschland ist es etwas anders, zumindest in der Autoindustrie produziert ja Volkswagen und Daimler inzwischen mehr in China als hier in Deutschland und für die übrige Welt. Also insofern muss man sich diese ganzen Verflechtungen nochmal genauer angucken. Die Schlauheit der Chinesen war ja von vornherein, dass sie dafür gesorgt haben, dass sie auch an den Kapitalmärkten und an den Finanzmärkten so partizipieren, dass sie nicht von den Amerikanern abhängig werden. Das war ja im Grunde seit vielen Jahren die Absicht und das haben sie erreicht. Also insofern muss man sich diese Kapitalverflechtung, wie die sich entwickeln, genauer angucken, und ich sehe hier ein Fortbestehen der Abhängigkeit tatsächlich von den USA als Markt und Finanzmarkt und so weiter und so fort. Was die Frage der Vaterlandsverteidigung anbetrifft, ist ja das, was wir vorhin schon mal diskutiert haben. Also Walter Pomar hat gesagt, wir erwarten von den Europäern nichts. Das ist so. Also sofern die Linke auch in Deutschland die Position der Vaterlandsverteidigung in Anführungsstrichen nicht hinter sich lässt und auf eine neue Idee kommt, wie man für den Frieden eintreten sollte, jenseits von 100 Milliarden Aufrüstungsprogrammen, Vergrößerung der Bundeswehr und. Solange wird es auch keine neuen Ansätze geben. Es gab ja im Ersten Weltkrieg, wie du ja weißt, besser weißt als ich, auch keine neuen Ansätze. Da musste dann irgendwie 1918 eine neue Partei gegründet werden. Darauf wollen wir ja nicht hoffen, aber es bleibt kompliziert und ohne neue Ideen keine neue Politik. Da reicht auch jetzt nicht darauf zu verweisen, dass der böse Reaktionär Putin uns in die Lage geritten hat. Also ich kann nur noch mal auf Dagmar Enkelmann und dieses Interview verweisen, wo sie gesagt hat, wir mussten damals die Vereinigung der beiden Parteien relativ rasch machen, um für die Bundestagswahl die Kandidatenlisten zusammenzukriegen. Und dann hatten wir Formelkompromisse. Sie war ja damals an den Verhandlungen beteiligt. Dann hatten wir Formelkompromisse für eine Reihe von Fragen. Und dann hätten aber in den 15 Jahren danach diese Fragen ausdiskutiert und entschieden werden müssen. Und das ist nicht gemacht worden, sondern es blieb immer bei den ursprünglichen Formelkompromissen.
Tja, das ist jetzt irgendwie, jetzt hören wir auf mitten in dieser Dilemma-Diskussion, das ist jetzt irgendwie gerade nicht so aussichtsreich.
Na gut, es gibt ja...
Nein, wir kommen da heute Abend nicht raus, das ist klar.
Es gibt ja den berühmten Satz, der immer Rosa Luxemburg zugeordnet wird und der aber eigentlich von LaSalle stammt, der gesagt hat, das Erste ist zu sagen, was ist. Man kann es nochmal verschärfen und Marx zitieren. Man muss den Druck noch drückender machen, indem man das Bewusstsein des Drucks hinzufügt. Also es gibt keine bessere Antwort. Die Lage ist so.
Ja, die Lage ist gerade so, wie sie ist. Und wir bleiben weiterhin in der Diskussion. Ich glaube, wir können als Rosa-Luxemburg-Stiftung nur weiterhin Debatten führen, diskutieren, Veranstaltungen machen, politische Bildung anbieten und hoffen, dass man sich schrittchenweise vielleicht irgendwie vorantastet und sich ab und zu vielleicht auch auf die Geschichte zu besinnen. Ich glaube, die Verweise waren erstmal auf jeden Fall auch nochmal interessant. Ich denke auch, irgendwie sich weiter mit Liebknecht und Luxemburg mal zu beschäftigen, hilft auf jeden Fall auch weiter, um ein paar linke Leitplanken und Denken vielleicht wieder einzuziehen, und wir bleiben dran und laden natürlich zu weiteren Veranstaltungen ein. Genau, und ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle auf jeden Fall auch schon mal von unseren Leuten, die hier online dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Erhard Krume für den Vortrag.
Gerne.
Und bei Ihnen allen ganz herzlich.